Hier ist im Projektchor von Musik aktuell und eine wunderbare Überleitung zur Predigt. Es wird wirklich heute um diesen König gehen, den wir hier schon eben besungen haben. Der König, der starke Protector, der Schutz, der Herrscher, derjenige, der souverän seine Macht ausübt, der wird in diesem Gottesdienst sich wie ein roter Faden durchziehen. Aber dieser König, Jesus Christus, der ist ganz schön starker Konkurrenz ausgesetzt. Es singt sich so leicht, jawohl, dieser König, der soll mein Herrscher sein. Aber tatsächlich im Alltag dienen wir doch oftmals vielen anderen Herrschern, die ebenfalls sagen, diene mir und bete mich an. Also es ist gar nicht mal so einfach, ist dieses Lied so als Prinzip, als zweite Hand draufzulegen, da klafft manchmal ganz schön was auseinander. So meine persönliche Erfahrung. Und da gab es mal, Sie erinnern sich vielleicht noch, also manche, die Älteren unter uns, im Jahr 1974, da gab es einen Lobpreissong ganz besonderer Art, wo auch ein König gelobt wurde. Irgendeine Ahnung? Und zwar singt da ein Kaiser für den König. Wir spielen da mal kurz eine Szene draus, nicht erschrecken, das ist wirklich nur ganz kurz, eine Minute. Gut, das soll genügen, ja. Und ich freue mich, dass alle sitzen geblieben sind und keiner die Hände erhoben hat. Und es auch nicht zu laut war. Aber wir haben jetzt tatsächlich, also das war ein wunderbares Lied, so Sepp Maier und Kaiser Franz Beckenbauer, Gerd Müller haben hier ihren König bejubelt und wurden tatsächlich Weltmeister in diesem Jahr, haben die Niederländer vom Platz gefegt mit 2-1. Und wir haben jetzt die große Chance, in 2 Wochen die Schmach vom Eurovision Song Contest wieder gut zu machen. Europameister. Wir müssen nach gestern Abend den Blick nach vorne richten, mutig neuen Zielen entgegentreten und sagen, jawohl, wir werden das packen. Ja, also es gibt durchaus noch Entfaltungsmöglichkeiten, wenn auch nicht auf musikalischem Gebiet, dann doch wenigstens auf sportlicher Ebene. Aber was dich vielleicht überrascht, damit bin ich jetzt schon mitten in der Predigt drin, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Parallelen, mehr als wir eigentlich im allgemeinen Denken zwischen Fußball und einem Glauben an Gott, zwischen Fußball und Gemeinde. Eben, wenn es um diesen König geht, merken wir, da liegt so viel drin. Das gibt so viel Energie frei. Das gibt so einen Zusammenhalt, der durchaus wert ist, mal verglichen zu werden. Und ich möchte aber jetzt den Predigttext lesen, um Ihnen wieder ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, dass Sie wissen, Sie sind hier im Gottesdienst und nicht im Stadion, auch wenn hinten der Eltern-Kind-Raum bereits tobt und die tanzen hier und machen die Welle. Die waren angesteckt, aber es geht darum, was macht den Zusammenhalt einer christlichen Gemeinde aus? Und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhalt, in dieser christlichen Gemeinde tatsächlich diese Tatsache, Jesus ist König? Und nicht nur irgendein Gemeindeleiter oder irgendeine wesentliche Figur, er ist König. Er ist absolute Majestät. Was macht das aus? Und diese christliche Gemeinde damals in Jerusalem, die hat das auf eine sehr eindrückliche Art und Weise verstanden. Sie waren ja Augenzeugen, dass Jesus hingerichtet wurde. Die größte Schmach überhaupt. Und jetzt feiern sie aber kurze Zeit später genau diesen hingerichteten und den auferstandenen und in den Himmel gefahrenen Jesus als König, als absolute Majestät. Und wir werden gleich nachher in unserer Lobpreiszeit ebenfalls diesen König feiern, Jesus als König. Aber jetzt der Bibeltext, Apostelgeschichte 4, 23 bis 37. Sie können uns gerne auf dem Infoblatt mitlesen oder hier vorne an der Leinwand. Sofort, ein ganz wichtiges Wort hier, mit dem geht's immer los, wenn es wichtig ist, sofort Nachdem Petrus und Johannes frei waren, gingen sie zu den anderen Christen und berichteten, was ihnen die hohen Priester und Führer des Volkes angedroht hatten. Da beteten alle gemeinsam zu Gott: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer erschaffen und dazu alles, was lebt. Es sind deine Worte, die unser Vater David, dein Knecht, durch den Heiligen Geist gesprochen hat. Warum toben die Heiden und weshalb schmieden die Völker ihre nutzlosen Pläne? Die Machthaber der Erde rüsten auf und alle Herrscher verbünden sich zum Kampf gegen Gott und seinen Christus. Genau das ist in dieser Stadt, nämlich Jerusalem, geschehen. Sie haben sich verbündet, Herodes und Pilatus, die Römer und ganz Israel. Sie sind eins geworden im Kampf gegen Jesus, deinen heiligen Sohn, den du erwählt hast. Doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit langem beschlossen hast. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Zeige deine Macht. Lass Heilungen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und predigten das Wort Gottes furchtlos und unerschrocken. Alle Christen waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu und alle erlebten Gottes Güte. Niemandem in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz. Das Geld wurde von den Aposteln an die Bedürftigen weitergegeben. Einer der Spender war der Levit Josef aus Zypern. Die Apostel nannten ihn auch Barnabas, das heißt der Tröster. Dieser Josef hatte seinen Acker verkauft und das Geld den Aposteln gegeben. Soweit dieser Bibeltext, der uns heute noch ein bisschen näher beschäftigen wird. Ich finde es sehr bemerkenswert, die beiden, Petrus und Johannes, die waren ja über Nacht ins Gefängnis eingesperrt worden. Und kaum waren die frei, gehen die sofort wieder in die Gemeinde. Der erste Gang praktisch aus dem Knast heraus war jetzt nicht irgendwo in die Familien wieder, sondern für die war Gemeindefamilie. Dort wollten sie jetzt sein, um sofort zu informieren. Gemeindeleben war für sie Heimat geworden. Familie. Die Gemeinde hatte bestimmt während des ganzen Verhörs und auch während dieser endlos langen Nacht im Knast für sie als gefangene Christen gebetet. Manche konnten bestimmt nicht schlafen und haben permanent an diese beiden Frontleute der Gemeinde, Petrus und Johannes, im Gebet eingestanden, in der Fürbitte. Und jetzt waren sie frei. Natürlich freuen sich alle mit. Und jetzt war es auch der erste Gang, um die Gemeinde an dieser großen Freude Anteil haben zu lassen. Es war gut, dass dieser erste Affront glimpflich über die Bühne ging und die beiden auf Bewährungsauflagen freikamen. Das Problem war noch nicht gelöst. Und trotzdem haben die gemeinsam dann gefeiert. Die Bewährungsauflage, das war der Haken dabei. Die bekamen als Auflage nun mitgeteilt, sie dürfen nicht mehr im Namen von Jesus auftreten und Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, in Jerusalem weiter verbreiten. Kein Wort mehr drüber. Das ist ein Skandal und er darf sich über Jerusalem nicht weiter verbreiten. Hart. Waren sie doch als Christen von Jesus selber, ihrem König, gerade diesem Auftrag gegenüber verpflichtet. Das war ihre Botschaft. Ihre Bestimmung. Und der sollten sie jetzt auf Befehl des Hohen Rates nicht mehr nachkommen dürfen. Da stehen sie zwischendrin. Was sagt Gott? Und was gebietet der Hohe Rat? Und da stellt sich die Frage, wer ist mein König? That's my king. Wer? In diesem Konfliktfall kommt es dann zu dieser Aussage, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn ich vor die Entscheidung gestellt bin, dann zeigt sich, wer über allem steht, wer wirklich mein Herrscher ist. Die Gemeinde damals hat sich an Gott, den Herrscher, gewandt und ihm ihre Anliegen weitergegeben. Die haben gebetet als erste Reaktion darauf, dass es ein unlösbares Problem gibt. Der Hohe Rat befiehlt was und Gott sagt was anderes. Das haben die zum Anlass genommen, jetzt konkret zu beten. Keine Krisensitzung, keine Sonderversammlung, um jetzt mal irgendeinen Schlachtplan sich zu entwickeln. Die haben keine Notlösungen in irgendeiner Weise sich zusammengestrickt. Die haben gebetet. Wer hier in dieser Konfrontation drinsteht, wer nicht mehr weiß, was ist eigentlich ist das Richtige, der hat doch wohl keine bessere Möglichkeit, seine Unsicherheit, seine Fragen loszuwerden, als im Gebet. Im Blick, that's my King. Und der kann alles. Der hat Himmel und Erde gemacht. Dann kann er auch dieses Problem mit dem Hohen Rat lösen. Oder Sie können Ihre eigenen Probleme einsetzen, die Sie vielleicht um den Schlaf rauben, die Ihnen vielleicht Tag und Nacht vor Augen stehen. Wer ist mein König? Der kann das. Und so haben sie gebetet, König, Gott regierst die Welt und weichen hier von unserem Kaiser Franz Beckenbauer ab. Nicht Fußball ist unser Leben und König Fußball, nein. Für die war eindeutig klar, König, Gott regiert die Welt. Wir werden es gleich nachher im Lobpreis singen. Der Lobpreis ist heute in die Predigt eingebettet. Also Predigt Teil 1, Lobpreis, Predigt Teil 2. Nicht, dass ich jetzt schon so früh freuen, wenn die Lobpreisgruppe beginnt, dass alles schon fertig wäre. Ja, da kommt noch mal was hinterher. Also das, ich beug nur schon mal vor. Ja. Nein, wir werden singen nachher. Groß und herrlich ist dieser König, stark und mächtig. Er tut Wunder. Zions Herrscher, König der ganzen Welt. Das war die Perspektive der Gemeinde. König der ganzen Welt. Die beten ihn ja an, die reden ihn an. Du bist der Herr, der Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Das sind die Global Player der damaligen Zeit, heute. Wer hat alles gemacht? Wir träumen von Tourismus auf den Mond. Einen Tag mal im All herumsegeln zu können, die Erde als blauen Planeten betrachten zu können. Die Leute damals, die haben nicht vom All geträumt. Die haben den vor Augen gehabt, der das Ganze gemacht hat. König, Herrscher der ganzen Welt. Das ist die Grundhaltung. Gott, der König, sitzt auf dem Thron. Er hat nichts an Kraft und Macht eingebüßt. Diese Anbetung, die hier praktiziert wird in diesem Gebet der Gemeinde, die drückt das Staunen über diesen unendlich gewaltigen Gott aus. Es gibt keinen wie er im ganzen Universum. Keinen wie er. Und diese Anbetung rückt die tatsächlichen Kräfteverhältnisse dieser Welt zurecht. Meine Probleme sind immer noch vorhanden, aber die kommen angesichts des großen Königs in eine ganz andere Dimension. Die werden auf einmal lösbar, zwar nicht für mich, aber ich kenne den, der sie lösen kann. Das ist der Sinn von Anbetung, über diesen großen Gott zu staunen und dabei zu merken, wie eigentlich die Verhältnisse tatsächlich in Wirklichkeit sind, wer oben steht und wer gehorchen muss. Dieser Gott, dem es nichts Größeres gibt, der alles erschaffen hat, der kann auch alles lösen. Es gibt niemand, der diesem Gott jemals das Wasser reichen könnte. Gibt es irgendeine Situation, vor der dieser gewaltige, große Gott die Segel streichen müsste? Dann kommt er auch jetzt mit unseren Problemen klar. Gott ist der Erhabene, der Souveräne, der selbst bei Widerstand im Himmel die Fäden zusammenhält. Das Zweite. Die damals haben dann begonnen, einen Psalm zu beten. Hochinteressant. Nicht jetzt in eigenen Worten haben die gebetet, sondern einen alten Psalm des Königs David zitiert. Sie stellen also ihre jetzige Situation in einen deutlich größeren Zusammenhang. Wenn Gott damals dem David schon helfen konnte, dann heute doch auch, oder? Warum denn nicht? Das finde ich die tolle Eigenschaft der Bibel, dass wir uns an vielen, vielen Stellen immer irgendwo anders wiederfinden können. Wir merken, denen damals, dem König David meinetwegen, ging es ja auch nicht anders. Der hatte ja auch Probleme, der musste auch mit Schwierigkeiten fertig werden. Und er hat dieses Lied gedichtet, Psalm 2. Warum toben die Heiden und die Völker, murren jetzt gegen Gott und die schließen sich zusammen, Gott den Kampf anzusagen? Und Gott? Heißt es dann in diesem Psalm, der im Himmel thront, der lacht ihrer. Der Herr spottet über sie. Da lässt er nichts anbrennen. Wenn Leute auf einmal denken, oh, wir müssen gegen Gott jetzt ins Felde ziehen, da brennt nichts an bei Gott. Der kriegt dann nicht eine Panik. Oh, jetzt kommen ein paar Leute, die wollen mich absetzen vom Thron. Gibt's nicht. Ich habe Gott noch nie zittern sehen. Im Psalm wird das zum Ausdruck gebracht und es tut gut, diese alten Psalmverse zu eigenen Gebeten zu machen, sich in einem Zusammenhang zu sehen mit den alten Leuten, die bereits im Vertrauen auf Gott Schritte gegangen sind, was gewagt haben. Dieses sich hineinnehmen lassen in den größeren Zusammenhang befreit vor allem aus den Klauen des Selbstmitleids. Das ist eine ganz gefährliche Tretmühle, wenn man sich sehr schnell so schlecht fühlt und niemandem geht so schlecht wie mir und keiner muss so schwere Lasten tragen wie ich. Und wenn, und das wird so ätzend schwierig. Und dann lesen wir in der Bibel, und David musste gegen Bären kämpfen, Löwen besiegen, andere mussten Widerstände aushalten. Ah, bitte, ich habe nur meinen Chef vor Augen, aber that's my king. He's the sovereign. Und jetzt beschreiben diese Christen ganz offen und frei, voller Mut, dem König ihre persönliche Situation. Sie halten mit nichts hinterm Berg. Sie können Gott ganz ehrlich sagen, wie sie es empfinden. War in dem Lied auch drin, was der Chor gesungen hat. He's my friend. Also mit Queen verwandt zu sein, ist schon mal gewaltig. Aber Gott zum Freund zu haben, ja, das ist nochmal eine Stufe größer, ja. Den König aller Könige zum Freund zu haben, der alles anhört, der alles wahrnimmt, wie es mir geht, gibt's was Besseres. Und so zählen sie jetzt auf. Guck mal, der Hohe Rat macht Schwierigkeiten und es läuft nicht ganz. Aber Gott, wir wissen, dass es letztlich nicht gegen uns gerichtet ist, sondern was der Hohe Rat beschließt, ist letztlich ein Angriff gegen dich. Deswegen, Gott, greife ein. Nicht wegen unserer Ehre, dass wir jetzt nach dieser Nacht Gefängnis wieder rehabilitiert werden, unsere Ehre wiederhergestellt wird, das ist doch völlig egal, lass es doch über uns schimpfen. Aber Gott, deine Ehre steht auf dem Spiel. Wenn die verbieten, von dir nochmal weiter zu sagen, geht es gegen dich? Deswegen greife ein. Das ist ihre Warte. Also wenn ich meine Gebete anschaue, merke ich sehr schnell, die drehen sich häufig um mich. Meine Anliegen. Da, wo ich den Eindruck habe, zu kurz gekommen, falsch verstanden und dort wieder Probleme, die hier blicken viel weiter. Die sehen Gottes Reich, die ganze Größe. Und dann stellen sie fest, ja, Gott kommt zu seinem Ziel. Gott wird es nicht zulassen, dass sein großer Plan in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. Und haben festgestellt, selbst der Teufel wird vor den Karren Gottes gespannt und muss Gott dienen. So weit geht das. Gott kann den Teufel einsetzen, wie er haben möchte. Das ist König. Die oberste Majestät, der sogar dem Teufel sagen kann, wo sein Platz ist und wie er den entsprechend auszufüllen hat. Und nun beten sie ganz konkret, was ihnen auf dem Herzen liegt. Sie beten, dass sich die Herrschaft dieses großen Königs weiter ausbreiten kann. Das war ihr Hauptgebetsanliegen. Sie wollen sich nicht einschüchtern lassen vor diesen Drohungen des Hohen Rates damals, diesen religiösen Führern in Jerusalem, sondern sie wollen dem Auftrag Gottes nachkommen. Und dafür beten sie jetzt um Freimut. Ich freue mich über diesen ungetrübten und klaren Blick, den die Christen haben. Nicht selber sich immer so wichtig zu nehmen, sondern zu wissen, Gott, du sollst dich durchsetzen können. Was können wir in deinem Auftrag erreichen? Was ist dein Plan für uns? Was sind deine nächsten Ziele? Streck deine Hand aus, Gott König, greif du selber ein. Lass nicht zu, dass deine Sache liegen bleibt, wenn Mitarbeiter fehlen im Connection zum Beispiel, wenn es hier Schwierigkeiten gibt und dort Mangel. Gott, es ist deine Sache, deswegen schreite ein, mach's Leuten deutlich, dass sie hier eingreifen können, ihren Platz wahrnehmen können. Es geht doch nicht um uns als Gemeinde, liebe Zeit, nein. Das Reich Gottes, und da sagt doch Jesus ganz eindeutig, Matthäus 6, trachtet zuerst und vor allem anderen nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird alles andere zufallen. Die kommen nicht zu kurz, die zuerst als oberste Priorität nach Gottes Reich streben. Die werden nicht am langen Arm verhungern. Wer Gottes Reich zuerst nimmt, vor allem anderen, dem König aller Könige dienen möchte und dem sein Leben verschrieben hat, dem wird alles andere zufallen. Dafür bürgt Gott mit seinem guten Namen. Und so kommst du zu einem Ergebnis, sichtbar, spürbar, wie Gott tatsächlich auf dieses Gebet eingreift. Das Ergebnis ist, es gibt ein Erdbeben. Nichts, da ist keiner ums Leben gekommen, war nichts Schreckliches. Aber eine Demonstration, der die Erde gemacht hat, der kann sie auch bewegen. Der kann sie schütteln. Der hat die Erde im Griff und weiß genau, wie er seine Macht deutlich machen kann. Ich finde es gewaltig, diese, so eine Tatsache, da wo Menschen im Gebet zusammenkommen und diesen König der Könige vor Augen haben, da bewegt sich wirklich was. Heute noch. Und was hat sich bewegt? Auch wenn Remi hier beschrieben wird als ein Beter. Was hat sich da bewegt? Was konnte Gott tun daraufhin? König aller Könige. Das nächste, die werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Oh, wir denken immer, Pfingsten, einmalige Situation. Natürlich ist Pfingsten einmalig, heilsgeschichtlich, dass Gottes Geist ausgegossen wurde. Und trotzdem geht es darum, dass jeder Einzelne immer wieder neu erlebt, füll mich aus. Wir werden es nachher singen, dass wir wünschen, dass der Heilige Geist uns neu erfüllen kann, dass er sich ausbreiten kann über diese Erde, auch auf Gegenden, wo er noch nicht wirken kann. Das ist kein heilsgeschichtlicher Irrtum, es ist Tatsache. Füll mich aus, wir brauchen dich. Und die Christen damals wurden erfüllt. Sie waren voll bis oben mit Heiligen Geist. Und er konnte sie bewegen. Er konnte durch sie Dinge tun. Wunder. Er hat das Kommando übernommen über die Christen. Gibt es einen besseren Zustand, als wenn Jesus 100% das Kommando über einen Christen durch den Heiligen Geist, wenn alle wirklich sagen, ungeteilt, that's my King, ihm gehöre ich, das ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und so konnten sie weiter Gottes Wort mit großer Freimütigkeit aussprechen. Es hat sich weiter ausgebreitet, trotz des Verbotes durch den Hohen Rat. Durch den großen König, er war der Entscheidende, der diese Situation zum Guten gewandelt hat. Deswegen möchten wir jetzt in der Lobpreiszeit, ihr könnt schon nach vorne kommen, in der Lobpreiszeit ganz bewusst dieses Thema zum Gegenstand haben. Das ist der König, um ihn geht es. Er ist der allmächtige Herrscher. Wir möchten uns ihm hingeben als angemessene Reaktion, ihm unser Leben zur Verfügung stellen und wirklich von Herzen singen, König, über mich hast du Gewalt. Du bist mein Herrscher. Lassen wir uns mit hineinnehmen in diese Lieder. Wie gesagt, es kommt danach nochmal ein kurzer Predigtteil. Aber ihr könnt gern aufstehen dazu. Und wenn euch die Musik zu laut ist, singt einfach lauter. Dann passt das Ganze schon wieder. Einfach voller Hingabe sich Jesus zur Verfügung stellen, dass er uns persönlich ausfüllen kann. Nein, glaubt ihr das wirklich, was wir gesungen haben? Komm in Vollmacht, glaubt ihr es, er tut's. Ich glaub's, er tut's, weil er ist der König und er wird einschreiten, er wird seine Macht demonstrieren. Auch hier in unserer Gemeinde damals hat das Auswirkungen gehabt auf das Gemeindeleben. Die haben sich ganz anders verstanden. Es war nicht eine Gruppe Gleichgesinnter damals in Jerusalem, die sich dann getroffen haben und miteinander Zeit verbracht haben. Sie haben sich eben als Kinder dieses großen Königs verstanden. Das hat ihre Mitte ausgemacht. Die haben also weniger aufeinander geachtet, in dem Sinn, oh, da gefällt mir nicht so gut, der ist mir mehr sympathisch, dort habe ich Schwierigkeiten mit dem und mit der und Frisur und von hinten und von vorne. Das war nie Thema. Die haben diesen König im Mittelpunkt gesehen und waren so mit ihren Blicken auf ihn fixiert, dass die ganzen Unterschiede völlig verschwunden waren. Die waren nicht mehr entscheidend. Für sie war Gemeinde Familie mit einem Familienoberhaupt, der alles zusammenhält. Und wenn Gott am Tisch sitzt als Oberhaupt, da können wir nicht unter dem Tische mit den Füßen treten. Das geht nicht. Da können wir nicht so tun, als ob andere, die am gleichen Tisch sitzen, nicht dazugehören würden. Kinder zweiter Ordnung oder sowas. Die dürfen dann erst, wenn alle fertig sind, alle satt sind, sich an dem Tisch bedienen. So geht Familienleben bei uns nicht, wird niemals funktionieren. Da essen wir miteinander. Familienleben funktioniert nicht wie Löwenrudel. Erst Pascha Löwe, satt essen. Und dann kommen später mal die Weibchen, die hatten ja mehrere, und dann die Kleinen. Wenn Gott am Tisch sitzt als König, dann kann man nicht unter den Tischen mit den Füßen treten. Alle gehören hier zusammen. Das war die Einstellung und als solche sehr tief verankert in dieser christlichen Gemeinde damals, dass sie Zusammenhalt erleben haben. Sie haben sich dafür investiert, diesem großen Gott, dem König, die Ehre zu geben. Auch durch das Miteinander, wie sie sich nun als Christen verständigen können, wie sie ihr Zusammenleben feiern. Da war nicht mehr der Stil entscheidend, welche Lieder gesungen wurden. Da war nicht mehr entscheidend, welche Kleidung getragen wurde. Wir gehören am gleichen Tisch zusammen und dafür investieren wir uns. Von dieser Gemeinde heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Eben weil Gott der König war. Deswegen hat es miteinander funktioniert. Das will nicht heißen, dass die jetzt in einem großen Harmoniebestreben alle unterschiedlichen Meinungen verboten hätten. Die gab's trotzdem, dass sie andere Ansichten hatten, aber sie konnten sich immer an diesem Punkt wiederfinden. Gott ist unser König. Wir sitzen am selben Tisch. Diese göttliche Liebe ist sogar stärker als Blutsverwandtschaft. So stark. Sie bewirkt, dass jeder bereit ist, jeder Einzelne in der Gemeinde, sich selber zurückzunehmen, vom hohen Ross seiner persönlichen Überzeugung herabzusteigen und anderen Platz zu schaffen, sich für andere zu investieren. Natürlich haben wir alle unsere Traumvorstellungen. Ria hatte ihre geäußert. Sie haben ihre eigenen Traumvorstellungen. Jeder hätte gern vollkommene Gemeinde, wo natürlich wahrscheinlich jeder schnell merkt, ich drehe mich dabei um mich eigentlich. Ich träume von meiner Gemeinde, wie ich sie mir vorstelle, wo eigentlich alle so sind, wie ich das gerne haben möchte. Das wäre vollkommene Gemeinde. So stellt man sich's häufig vor. Sie wären der Maßstab, wo die anderen sich orientieren müssen. Was mir wichtig ist, soll auch von den anderen entsprechend gewürdigt werden. Mein Lieblingsthema muss auch bei den anderen gleichermaßen Beachtung finden. Aber so ist Gemeinde nicht. Gemeinde ist kein Lobbyismus, wo jeder sein Sonderpfründchen da einbringt und alle müssen sich darum kümmern. Gemeinde hat viel mit Alltag zu tun, mit vielen Kleinigkeiten, ganz so wie in einer Familie. Sie das auch alle erleben. Da muss jemand Getränke hochholen, da muss jemand Müll wegbringen, da muss man den Tisch abwaschen, da muss man Kleinigkeiten und das macht Gemeinde aus. Und da müssen wir unsere Traumvorstellungen von Gemeinde wegtun. Wir müssen uns von ihnen verabschieden, sonst machen wir Gemeinde kaputt. Ich habe wichtige Gedanken gefunden bei Dietrich Bonhoeffer. Die schließen sich nahtlos an dem, was Ria bereits persönlich erzählte. Dietrich Bonhoeffer, er wurde ja für seinen Glauben in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges hingerichtet, eben für seinen Glauben. Er schreibt aber Folgendes. Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden. Damit die echte Gemeinschaft leben kann. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selber, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Gemeinde lebt nicht im Traum. Das ist Gemeinde hier, real existierend. Bonhoeffer sagt weiter, danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind. Auch dort, wo keine große Erfahrung, kein spürbarer Reichtum, sondern wo viel Schwäche, Kleinglauben, Schwierigkeit ist. Oder beklagen wir uns vielmehr bei Gott immer nur darüber, dass alles noch so armselig, so gering ist, so gar nicht dem entspricht, was wir erwartet haben, so hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen, nach dem Maß und Reichtum, der in Jesus Christus für uns bereit liegt. Und jetzt wird es für mich persönlich, das sagt Bonhoeffer weiter, das gilt in besonderer Weise auch für die oft gehörte Klage von Pastoren und eifrigen Gemeindegliedern über ihre Gemeinden. Ein Pastor soll nicht über seine Gemeinde klagen. Und Sie können sich als Mitarbeiter jetzt ebenfalls einreihen. Ein Pastor soll nicht über seine Gemeinde klagen, schon gar nicht vor Menschen, aber auch nicht vor Gott. Nicht dazu ist ihm eine Gemeinde anvertraut, dass er vor Gott und Menschen zu ihrem Verkläger werde. Was uns schwach und gering erscheint, das kann bei Gott groß und herrlich sein. Wie der Christ sich nicht dauernd den Puls seines geistlichen Lebens fühlen soll, so ist uns auch die christliche Gemeinschaft von Gott nicht dazu geschenkt, dass wir fortgesetzt ihre Temperatur messen. Jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage, ein ganz tolles Geheimnis. Je dankbarer wir täglich empfangen, was uns gegeben ist, desto gewisser und gleichmäßiger wird die Gemeinschaft von Tag zu Tag zunehmen und wachsen nach Gottes Wohlgefallen. Zitat Ende. Wenn Gott König ist, sitzen wir alle in der ersten Reihe an diesem Tisch. Ob uns die anderen gefallen oder nicht, wir sind in der gleichen Weise direkt und unmittelbar vor diesem König und dienen ihm. Die Christen damals haben das zum Anlass genommen, sofort die Unterschiede zwischen Arm und Reich in ihrer Gemeinde zu beheben. Sie haben es verstanden, diese Barriere zwischen theoretischen Einsichten und dieser Praxis, die andere Hand, zu nehmen, zu überwinden. Und deswegen war diese junge christliche Bewegung so attraktiv, weil sie im Alltag funktioniert hat. Und das ist heute noch das stärkste Markenzeichen der Christen, dass sie Liebe leben und nicht nur schwelgerisch davon träumen und singen. Diese Einstellung, Gott als König in allem Reichtum, brachten sie ganz praktisch in diese Gemeinde mit und waren bereit, es auch in materieller Hinsicht von diesen Gaben, die der reiche Gott ihnen geschenkt hat, zu teilen, anderen daran Anteil zu geben. Wir machen es ja bei uns genauso, also auf jeden Fall heute an diesem Sonntag, wenn wir nachher gleich gemeinsam Gemeindemittagessen haben. Da bringen wir Salate mit und Nachtische, Kuchen und draußen wird alles aufgebaut und jeder kann sich daran bedienen, solange Vorrat reicht. Aber wenn jeder das mitbringt, was er selber isst, müsste es eigentlich gut reichen. Aber das ist eine Form, die genau daran anknüpft. Es wird kein Unterschied gemacht. Wer Salat mitbringt, darf nur Salat essen. Und der mit Kuchen nur Kuchen. Es gehört allen. Wir bringen es mit, aber es gehört allen. Und es kann sich durchaus ausweiten, das Gemeindemittagessen quasi sogar symbolisch werden für die Art und Weise, wie wir uns begegnen. Es gehört allen. Wenn es darum geht, praktisch weiterzuhelfen, mit Auto, mit Hilfeleistungen, mit elektrischen Geräten, mit Zeit, mit Energie, die eingesetzt werden kann, mit allem. Das macht Gemeinde aus. Nicht Traum, sondern der König Gott führt die Leute entsprechend, dass sie sich selber zurücknehmen können und das Gesamte, die Familie sehen. Das Lied kennt ihr wahrscheinlich, wir werden es nicht mehr singen, weil die Zeit jetzt schon bereits fortgeschritten ist und so langsam das Gemeindemittagessen schon bereits hier eingeklungen war. Aber da heißt es in dem Lied von Manfred Siebald, keiner trägt nur immer andere. Keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst. Das wäre doch schön, wenn wir auch jetzt bei uns ganz konkrete Auswirkungen von dieser Königsherrschaft Gottes, von seinem souveränen Wirken in unserer Gemeinde, an unserem Herz, an unserer Seele feststellen können, wie er bei mir ansetzt, indem er bewirkt, zu überlegen, was bringe ich ein? Was ist mein Teil in dieser großen Familie, die einen gewaltigen König in der Mitte hat? Ob das nun ein großer Teil ist oder ein kleiner Teil, spielt überhaupt keine Rolle. Aber es ist mein Teil. Jesus, ich gehöre dir. Du bist mein König. Deswegen wenn ich dir gehöre, auch alles, was ich mein nenne, ist eigentlich dein. Wir sitzen mit dir an einem Tisch. Und dadurch bin ich felsenfest überzeugt von, wird uns allen miteinander sicher geholfen. Andere, die das außen mitkriegen, werden dadurch angesprochen, weil hier ein großer, der größte König gefeiert wird. Und vor allem wird Gott glaubwürdig geehrt in dieser Gemeinde. Und dazu hat jeder Einzelne seinen Beitrag. Ich möchte beten und damit abschließen. Jesus, was bin ich dir dankbar, dass du konkurrenzlos König bist, dass du absoluter Herrscher bist und dir keiner irgendwo den Rang ablaufen kann. Und ich möchte dich darum bitten, dass du diese Herrschaft auch in unserer Gemeinde immer deutlicher zu erkennen gibst, dass wir nicht nur singen und beten und manchmal davon träumen, dass du König bist, sondern dass du es wirklich sein kannst. König über mein Leben, über meine Zeit, über meinen Geldbeutel, über mein Zuhause, meinen Besitz, über alles. Du sollst herrschen. Und wir möchten uns dir hingeben, lieber Herr, dass du dich in unserem persönlichen Leben und dann auch in unserer Gemeinde verwirklichen kannst, dass du geehrt wirst in der Schönheit deines Wirkens hier am Ort und Menschen über dich ins Staunen geraten, ergriffen werden von deiner Herrlichkeit und immer mehr einstimmen, erweckt und erfüllt von deinem guten Geist, dass du deine Königsherrschaft auch über unseren Ort ausbreiten kannst. Und dazu lass uns für dich eine gute Plattform sein, eine Gemeinde, die du dir einrichten kannst nach deinem Wohlgefallen. Amen.